seja Jundiavari, Raskatya, Esha Tarini. Oh, danke. Vielen Dank.
Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vrtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Deve Gauravani Vajarine Nivishesha Shunyavari Paskatyade Zatayine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Shakalpataru Vaisha Kripa Sindhu Vaivaja Padidanam Tavanevyo Vaishnavevyo Namo Nama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Nishtam dadattanupaman Vishnu Bhaktim garishtam Sambipranu dadattaha Varchet tishtati vangshma sharam Nichugoradapidagat aho Plavatya shrupurai Kovajanatyaha Ganam Hema Gorangaragam. Wir werden wieder einen Text aus dem Chaitanya Chandramrita vortragen und werden aus der Sicht von Prabodhananda Sarasvati Thakur einen Blick auf das Gauralila werfen. Wir sehen durch die Augen von einer großen Seele viel mehr, als wir durch unsere eigenen Augen sehen können. Es gibt einen sehr kryptischen Vers. Er sagt, obwohl ein Mensch voller Vertrauen fromme Taten tun mag oder sogar unvergleichlichen Dienst zu Krishna tut, mag es sein, dass sein Herz immer noch hart wie Stahl bleibt. Er kann sehr fromm sein oder er kann sogar incomparable service to the Lord ausführen. Trotzdem kann sein Herz unverändert bleiben. Was ist die Hoffnung? Well, durch die Barmherzigkeit von Lord Gauranga kann selbst ein Mensch, der noch sündiger ist als ein Kuhmörder, das Universum mit einem Tränenstrom der Liebe, der reinen Liebe zu Krishna überfluten. Also es kann sein, dass so ein Mensch, der so hartherzig geblieben ist, wo sich im Herzen nichts verändert hat, wenn er die Barmherzigkeit von Lord Gauranga bekommt, plötzlich eine solche Veränderung im Herzen hat. Man nennt das die Ashta-Sattvika-Bhavas, die starken spirituellen Emotionen, die auftreten auf der Stufe der Bhava. Der überflutet das Universum mit einem Tränenstrom. Oh, wenn das geschieht, ist Lord Gauranga so glücklich, dass der dass wir uns nicht vorstellen, was für intensives Glück er erfährt, wenn das geschieht. Wenn er sieht, dass jemand tatsächlich starke Veränderungen erlebt durch seine Barmherzigkeit. Das ist Text 27 vom Text 127 vom Sri Chaitanya Chandramrita. So, der Sinn und Zweck aller Sadhanas, aller spirituellen Übung ist es, das Herz zu reinigen. Also, was wir tun im Krishna-Bewusstsein, ist wirklich dazu bestimmt, das Herz zu reinigen. Prabhupada drückt das so aus. Die ganze Absicht der spirituellen Kultur ist es, das Herz des Lebewesens zu verändern, sodass es seine ewige Beziehung zum höchsten Herrn als untergeordneter Diener erfährt. Statt also, das ist wirklich das ganze vedische Abenteuer, der ganze Prozess des Krishna-Bewusstseins. Deshalb Prabhupada oft gesagt, soll uns einfach dahin bringen, zu sagen, das Hosmi, das Hosmi, das Hosmi, ich bin dein Diener. Darum geht es, in einer dienenden Haltung die Tätigkeiten, die wir tun, zu machen. Und das heißt natürlich, dass das Herz sich verändern muss und zu einer Stufe kommen muss, wo wir uns als Diener sehen können. Wenn ihr es schaffen könnt, an eurem das Herz dahingegen zu verändern, dass ihr nicht mehr eure Tätigkeiten genießen möchtet, die ihr tut im hingebungsvollen Dienst, sondern dass man bewusst das tut für den Dienst von Krishna. Das ist die Transformation des Herzens. Jiva Goswami erklärt das jetzt genauer, diese Transformation. Der sagt, was das bedeutet ist, dass man, bevor man eine Tätigkeit tut, sich vornimmt, diese Tätigkeit für Krishna zu tun. Also nicht, dass man eine Tätigkeit tut und dann irgendwann in der Mitte denkt, das ist für Krishna, oder am Ende denkt, ja, jetzt habe ich das getan, jetzt gebe ich vielleicht eine Spende davon Berliner Tempel, der nach einem neuen Bleibe sucht. Nicht? Sondern man macht, das wäre Karma Mishra Bhakti. Man tut etwas, was man will, was man tun will, was einem gefällt und opfert dann ein Ergebnis davon zu Krishna. Aber Bhakti, reine Bhakti, worum es hier geht, ist dann geschehen, wenn du wirklich sagst, bevor du was tust, das tue ich jetzt für Krishna. Zum Beispiel im Haushalt. Wenn ihr als Haushälter etwas kocht, dass ihr wirklich sagt, das tue ich jetzt für Krishna. Das geht zum Altar oder zu meinem Haus, Deities, und das tue ich für Krishna. Oder wenn ihr euch hinsetzt, eine Vorlesung gibt, dass ihr sagt, das tue ich für Krishna. Oder wenn ihr einen Devotee beratschlagt und ihm hilft, seinen Weg zu sehen, seine nächsten Schritte. Das tue ich als Dienst zu Krishna, denn das ist Krishnas lieber Diener. Darum geht es. Nun, es kann sein, dass jemand unvergleichlichen Dienst zu Vishnu tut. Ich habe da Krishna eingesetzt, weil ich so... Aber Lord Vishnu tut. Dass der baut gewaltige Tempel auf für Vishnu. Incomparables, kann man nicht vergleichen. Der setzt ein Prachtwerk dahin. Wenn er nicht dazu kommt, dass er wirklich diese Haltung entwickelt, diesen Bhakti Rasa entwickelt, dann kann sein Herz hart bleiben und er hat das ganze Ziel des spirituellen Prozesses nicht getroffen. Es kann sein. Man sieht das oft in Religion und auch in spirituellen Bewegungen übrigens, dass die Devotees, die das machen, die ihren Vorgang sind, so hartherzig bleiben. Und diese Hartherzigkeit äußert sich im Umgang mit untereinander, wo man so viel Kritik immer äußert über den anderen. Wo man, jemand macht mal einen kleinen, so ein rutscht ein bisschen auf der Banane aus, da, und schon wird er verurteilt und beurteilt. Das Herz ist hart geblieben, judgmental. Das kann passieren. Das passiert. Vielleicht habt ihr das schon mal bei euch selber gesehen, für kurze Zeit auftreten, diese Symptome, oder bei anderen. Nicht? Das Herz wird nicht soft einfach, sondern hart wie Eisen, sagt Prabodhananda Sarasvati-Thakur. Oder noch schlimmer ist das bei den Dharmanishtas. Dharmanishtas sind Leute, die Dharmanishta Dadat Anupamang Vishnu Bhaktim, sagt Prabodhananda Sarasvati Thakur. Er spricht als erstes sogar von denen, die Dharmanishta sind, die all die kleinen Regeln einhalten und die durch das Einhalten von den Regeln im Grunde genommen nicht ihr Herz verändern. Die hochmütig auf andere schauen. Wir hatten das heute in dem Bala Pravachand, der Vorlesung für die Kinder, gehabt. Da war ein Brahmane, der 20 Jahre schon die Pujas machte zu seinem Deti, der dann eines Tages nicht da war und in einer anderen Stadt ein Puja machte und seinen kleinen Sohn auf den Altar schickte. Und der Sohn konnte nicht die ganzen Regeln und Regulierungen, der stand einfach vor Krishna und sagt, bitte, ach, es. Und Krishna rührte sich natürlich nicht. Der Madhu hieß der Sohn, sagte, wenn du nichts isst, wirst du am Abend hungrig sein. Da sagte Krishna, wie soll ich denn das machen? Ich stehe hier, ich bin aus Marmor. Der Junge sagte, ja, wenn du reden kannst und aus Marmor bist, dann kannst du dich auch hinsetzen und vernünftig essen. Tat es denn, und der Vater kehrte am Abend zurück und wollte Mahaprasadam essen, und das war alles weggegessen von Krishna, und er fragte dann, was geschehen sei, warum es kein Mahaprasadam gab, und seine Frau sagte, der behauptet, der kleine Madhu, dass Krishna alles aufgegessen hatte, als er die Opferung an deiner Stadt gemacht hat. Und der Vater dachte, das kann nicht sein, und ich prügele ihm das jetzt raus, was da auf dem Altar vorgefallen ist, und hat ihn dann wirklich heavy bestraft. Und an diesem Abend, ihr kennt die Geschichte vielleicht ausgiebig, da ist der Deti, dann wollte er den Tempel verlassen und nie wiederkehren. Diesen Deti könnt ihr heute noch besuchen, der Alanalat Deti ist es, ein Deti, vor dem Lord Chaitanya oft getanzt und geweint hat, wenn Jagannath Snan Yatra hatte, also gebadet wurde und sich verkühlt hat dabei. Und es gab Erdbeben und Krishna wollte wirklich vom Altar. Der Vater ging dann zu Krishna und sagte, bleib doch hier. Und der Deti antwortete, nö, ich bleib nicht hier, denn du hast kein Vertrauen. Dein Herz ist hart geblieben durch deine ganze Puja. Du hast überhaupt gar keinen Shraddha in deinem Herzen. Und dann kommt mein Devoti, opfert etwas mit Shraddha, und was ist das Ergebnis? Du regst dich schrecklich auf. Das kann passieren, wenn man Dharmanishta ist, festhält an den ganzen Regeln und Regulierungen, dass das Ziel des Lebens oder das Ziel der ganzen Sache, nämlich Bhakti, und sich zu verstehen als ein Diener Gottes, einem total entgeht. Bei diesem Dharmanishta gibt es ein Lila, Chaitanya Lila, wo es darum ging. Ihr wisst, Sarvabhauma Bhattacharya war zu seiner Zeit der größte Gelehrte Indiens. Er war am Hofe von Prataparudra, der Hofgelehrte. Und Prataparudra regierte damals einen sehr großen Teil Indiens. Die Grenze seines Staates ging hin bis nach Südindien. Es war ein sehr ausgedehnter Staat. Und Sarvabhauma Bhattacharya war ein solcher Meister der vedischen Schriften, dass sogar die Sannyasis zu ihm kamen und Unterricht im Vedanta von ihm nahmen. Er kannte all die Regeln und Regulierungen und traf dann auf Gauranga Mahaprabhu und wurde dann in einem Shastrata, einem Gelehrtenstreit, übertroffen von Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu erklärte ihm die wahre Bedeutung des Vedanta Sutras, die ihm völlig entgangen war. Und Sarvabhauma Bhattacharya war völlig wie vom Donner gerührt. Manche Gelehrte, denen das geschehen wurde, im Gelehrtenstreit widerlegt worden, haben den Suizid gemacht. Es gibt viele Gelehrte in Kashi, die sich dann, wenn sie widerlegt wurden, nicht der Lehre ihres Siegers angeschlossen haben und den Gangestod gewählt haben. Das heißt, sie sind auf ein Podest gegangen, von dem dann ein Henkerbeil herunterfiel und ihn den Kopf sauber abtrennte, der dann in die Ganga floh. Und so haben sie sich wenigstens einen Ganga-Tod gewünscht. Das war so schwer für einen Gelehrten, das hinzunehmen, dass er seine ganze Schule, das alles, was er gelehrt hat, sein Guru, der ihm das dargebracht hat, dass er das nicht vertreten konnte, dass er widerlegt wurde, dass für ihn der Freitod vorzuziehen war, einer Konvertierung. Das war ja die Regel. Wenn man widerlegt wurde, dann musste man sich der Meinung des Gegners anschließen. So. Tsavabhoma Bhattacharya erschien das, der musste das erstmal verdauen. Am nächsten Morgen, ganz früh, kam Chaitanya Mahaprabhu, weil er wusste, er hat ihn unglaublich gedemütigt und unglaublich in eine Enge getrieben, an seiner Haustür. Es war ganz früh in der Morgen, es war noch ganz dunkel. Und es ist so rührend, wie Gauranga mit Tsavabhoma umging. Also, er klopfte an. Tsavabhoma war noch am Rasten, es war also wirklich sehr früh. Da kam dann an die Tür und da sah Gauranga leuchtend, ausstrahlend. Gauranga schaute ihn total mit Daya an, mit Mitgefühl. Und er streckte seine beiden Arme, Hände aus. Und da war Mahaprasad von Jagannath drin. Er sagte kein Wort. Er schaute ihn einfach sehr bewegt an. Und Tsavabhoma schaute. Gauranga gab ihm das Mahaprasadam. Nun, für einen Gelehrten, der Dharmanishtha ist, man kann nicht essen, bevor man erstmal 1000 Mantren gechantet hat, seine Puja gemacht hat am Morgen, seine Yajnas gemacht hat, das heilige Feuer genährt hat. Das ist nicht so einfach. Bis zum Frühstück. Da sitzt ein Dharmanishtha Brahmana erstmal für 4 Stunden und macht seine ganzen Riten und seine ganzen Dinge. Und dann hat er natürlich ein Bad genommen und sich die Zähne gesäubert und so weiter. Gauranga sah einfach, nimm, lass das alles fallen, dein Dharmanishtha. Nimm, komm Bhakti, nimm die Bhakti. Das ist die Essenz von dem, was ich dir zeigen wollte gestern. Nimm es an. Er bat ihn. Tsavabhoma schaute auf das Mahaprasadam. Und dann nahm er das Mahaprasadam und aß es. Kranke Mahaprabhu schaute ihn an mit einem Lächeln. Du hast all das aufgegeben, du hast verstanden. Und sagte Bhattacharya, man sollte das Mahaprasadam des Herrn auf der Stelle essen, wenn man es bekommt. Selbst wenn es ausgetrocknet ist, alt oder von einem entfernten Land herbeigebracht worden. Man sollte weder Zeit noch Ort berücksichtigen. Na deshe niyamastatra, na kala niyamastata, praptam. Anam drutam shishter boktavyam hari abravit, sagte er. Das ist ein Vers aus dem Padma Purana. In diesem Vers heißt es, das Prasadam von Lord Krishna muss von einem Gentleman gegessen werden, so wie er es empfängt. Es sollte da kein Zögern geben. Es gibt keine regulierenden Prinzipien, was das Prasadam betrifft, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist und der richtige Ort. Das ist der Auftrag der höchsten Persönlichkeit Gottes. Damit hatte Tsavabhoma Bhattacharya bewiesen, dass sein Herz jetzt geschmolzen war. Es war weich geworden. Er hatte nicht mehr stolz an dem vedischen Dharma festgehalten. Er hatte das Tsava Dhammam Parityaja gemacht, alle Dharmas aufgegeben
wegen Krishna, Bhakti. Lord Chaitanya war so zufrieden, dass er sagte, Ajimora Purna Hoila Sarva Abhilash. Ich denke, dass heute all meine Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Denn ich sehe das Sarvabhauma Bhattacharya. Vertrauen in das Mahaprasad von Lord Jagannath entwickelt hat. Er weiß, das zu respektieren steht über allen Regeln der vedischen Schriften. Er ist ein Bhakta geworden, zu Deutsch gesagt. Und dann sagte er, Ajitumi Nishkapate, Heula Krishna Shraya. Krishna Ajinishkapate, Toma Heula Sadhai. In der Tat, heute Sarvabhauma, hast du ohne Zweifel Zuflucht genommen bei den Lotusfüßen Krishna. Und Krishna ist ohne Zögern sehr barmherzig zu dir geworden. Damit meint er, er hat dich von einer Bewusstseinsebene, Dharma einzuhalten, das ist eine sehr hohe Bewusstseinsebene, auf die nächsthöhere gebracht, die für die Dharma-Nishtas nicht zu verstehen ist. Es ist immer so, dass wenn du auf einer Ebene des Bewusstseins bist, kannst du nie die nächsthöhere verstehen. Aber wenn du auf einer höheren Stufe bist, kannst du immer die untere Stufe verstehen, sonst wärst du nicht auf einer höheren angelangt. Lord Chaitanya sagte ihm, heute bist du, Bhattacharya, von der materiellen Fesselung befreit worden. Du bist nicht mehr in der körperlichen Auffassung des Lebens. Ich bin Brahmana, ich muss brahmanisch meine 4 Stunden absolvieren von Riten, bevor ich irgendwas essen kann. Heute hast du die Fesseln der illusorischen Energien gesprengt. Und weil Lord Chaitanya hat an diesem Tag, so sagen die Kommentatoren, gesagt, meine Bewegung, meine Bhakti-Bewegung ist erfolgreich. Denn selbst Sarvabhauma Bhattacharya, der Eisenhart, der Gelehrte, ist geschmolzen. Jetzt kann die ganze Welt übernommen werden. Das war für Chaitanya Mahaprabhu das Zeichen. Deswegen wird das hier ordentlich ausgeführt im Chaitanya, im Chaitanya Charitamrita. Ein ganzes Kapitel wird diesem Detail gewidmet, mit die Befreiung Sarvabhauma Bhattacharyas, wie er von einer Ebene zur nächsten kommt. So, Prabodhananda Saraswati Thakur hat sich vielleicht daran erinnert, als er sagte, selbst obwohl eine Person voller Vertrauen fromme Tätigkeiten ausübt, also Dharma-Nishtha ist hier das Sanskrit, nicht? Im Dharma verankert ist, oder unvergleichlichen Dienst zu Lord Vishnu darbringt, mag sein Herz immer noch hart bleiben wie Eisen. Doch durch die Barmherzigkeit von Lord Gauranga kann eine Person, die noch niedriger ist als ein Kuhmörder, das gesamte Universum mit einem Tränenstrom reiner Liebe zu Krishna überfluten. Im Chaitanya Lila gibt es viele Beispiele, wie zum Beispiel der milchtrinkende Brahmachari, der nur Milch aß. Das war so ein Milkbaba. Der ernährte sich von Milch. Die Kuh ist die Verkörperung der Dharmas, des Dharmas. Alle Halbgötter sind in ihr und der hat sich nur so ernährt. Wisst ihr, warum Kühe in der vedischen Zivilisation und Milch in dem Ayurveda für so wichtig angesehen wird? Ja, das ist die Reaktion, das ist der zweitrangige Riesen. Der Ayurveda sagt, Milch ist das einzige Nahrungsmittel, was aus Liebe gegeben wird, ist Love Food sozusagen. Nicht? Die in einer, sag ich mal, tiergerechten oder naturgerechten Kuhhaltung wissen wir, dass die Milch kommt, wenn das Kalb da ist und die Mama dann aus Liebe zum Kalb die Milch gibt. Deswegen wird, bevor eine Milch, eine Kuh, bevor das rauskommt aus dem Euter, muss tut, wird das Kälbchen hingebracht und trinkt an, so viel wie es braucht. Und dann wird es weggeführt. Die wollen sich halt betrinken, aber dann platzt ihnen der Bauch, nicht? Und dann lässt die Mutter Kuh, was für den Menschen da ist. Der einzige Nahrungsmittel, was aus Liebe gebracht wird. Die Erde gibt nicht aus Liebe Brokkoli, nicht? So. Das sollte uns natürlich sehr zu denken geben. Was ist mit der heutigen Milch? Manche Devotis nennen die heutige Milch Blutmilch. Können wir das trinken? Können wir das opfern? Ist eine Frage, die ich hier nicht in der Vorlesung behandeln möchte. Euch. Die vedischen Brahmanen, die im Dharma verankert waren, manche davon waren wie dieser Milch-Brahmachari, also nicht Milch-Bubi, sondern Milch-Brahmachari, der trank nur Milch, ernährte sich nur davon, von diesem Liebesfood, um richtig vedisch zu sein. Und zur Zeit, ihr wisst das Lila, als Gauranga Mahaprabhu erschien, hat er angefangen, Kirtan im Srivasangam zu machen und hat aber darauf bestanden, dass kein Außenseiter da war. Nun, an diesem einen Abend, sagen wir mal so, dieser milchtrinkende Brahmachari, war ein älterer Herr, der sich nur von Milch ernährte, hatte immer den Wunsch gehabt zu Srivas Thakur. Bei Srivas Thakur kann ich nicht einmal das Tanzen des Herrn sehen. Ein einziges Mal will ich sehen, wie er im Kirtan tanzt. Ein einziges, bitte. Srivas Thakur hat gesagt, ich kann keinen reinlassen, der nicht zum Kreise der Bhaktas gehört. Du bist ein Tapasvi, ein Yogi, der unglaublich Tapasya auf sich nimmt. Aber einmal, und weißt du, wenn so einer dich darum bittet, der sein ganzes Leben nur Kuhmilch getrunken hat, das sieht man, Tapasya, das glüht. Was da gesagt, gut, komm rein, aber steh ganz entfernt an der Seite. Fall nicht auf. Lord Chaitanya kam an diesem Abend und fing an mit seinem Kirtan. Seine Lotusfüße waren unten rötlich, hatten einen roten Glanz und sie tanzten. Es wird beschrieben, er tanzte oft voller Ekstase im ganzen Haus von Srivas Thakur unten. Und seine goldenen Arme, die starken Arme, richteten sich nach oben. Er hat so nach oben hat ganz laut gerufen, Hari Hari!
Hari, Hari.
Yes. Danke. Das ist yes. Und nach einem dieser Rufe hat er gesagt: Die Vibes stimmen nicht hier. Also das sagt man in der, also die Schwingungen sind nicht richtig. Ist hier ein Außenseiter? Srivas Thakur sah, dass der Herr sein Kirtan unterbrochen hatte und es gemerkt hat und sagte, mein Herr, es ist so etwas wie ein Außenseiter, aber nicht ein völliger Außenseiter, es ist jemand, der sich nur von Milch ernährt, von seinen Kindern und die vedischen Schriften studiert, der milchtrinkende Brahmachari von Navadvip, der war bekannt. Gauranga Mahaprabhu wurde zornig und sagte, hier können nur Bhaktas sein. Kann man durch Milch trinken Gott erreichen? Nein, nur durch Bhakti. Er ist nicht qualifiziert, hier zu sein. Bringt ihn raus. Gauranga Mahaprabhu heißt Gora Singha. Der Löwe Goras, das kam also ganz intensiv. Habt ihr schon mal einen Löwen brüllen hören? Da gibt's kein Wenn und Aber und kein Zögern. Da muss man sofort, da geht es meistens darum, dass man wirklich schnell wegrennen sollte. Die Vodis gingen zitternd zum Milch trinkenden Brahmachari und sagten, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Der milchtrinkende Brahmachari weinte und lief hin zu Gauranga, warf sich auf die Füße und sagte, mein Herr, mir ist klar geworden, Durch Entsagungen und Bußen und das Studium der Veden kann man nicht deine Gunst erreichen. Bitte, bitte gebe mir reine Bhakti. Da war Mahaprabhu unendlich barmherzig und gab ihm die Bhakti. So, Mahaprabhu zeigte, dass Bhakti über selbst den vedischen Anweisung steht und die nicht ausreichen, die vedischen Anweisungen, das Herz zu reinigen und dich dazu zu bringen, dass du ein Diener Krishnas wirst. Aber Prabodhananda Saraswati Thakur macht jetzt einen weiteren Punkt. Er lehnt sich fast nach vorne und wispert etwas. Durch Lord Gaurangas Barmherzigkeit kann eine Person, die noch sündiger ist als ein Kuhtöter, das ganze Universum mit einem Tränenstrom reiner Liebe zu Krishna überfluten. Und das bewies Lord Chaitanya. Wisst ihr, dass im Hause von Srivas Thakur ein Schneider aus und einging, der die große Familie, das war ja eine zusammengeschlossene Familienkomplex, da wohnten 4 Brüder mit ihren Frauen und den Kindern in dem Haus. War fast so wie im Dharma-Schloss, wo also ganz viel Familien leben. Da ging ein Schneider ein und aus, der alles schneiderte, der die Kleidung fertig machte, die Kurtas und die Sachen reparierte. Und einmal, dieser Schneider war ein Muselmann. Die essen Kühe, ist kein Problem. Und Mahaprabhu ging zu dem Muselmann eines Tages hin, weil er einem Devoti diente, Srivas Thakur, hatte er die Barmherzigkeit Mahaprabhus erlangt und gab ihm Prema Bhakti. Da lief das. Das muss unglaublich gewesen sein. Also wenn Prema Bhakti, das ist so, das wird ins Herz hineingegeben. Das ist ein bestimmter, man sagt dazu Rasa, ein Mellow, eine tiefe Stimmung, die dann Krishna anzieht, sodass Krishna angezogen von Prema Bhakti im Herzen war. Und der war im Herzen dieses Muselmanns. Und der sah dann Krishna und Krishna Bhakti und war so ekstatisch, dass er rauslief auf die Straße und ganz laut rief: Ich habe es gesehen! Ich habe es gesehen! In diesem Augenblick ging ein patrouillierender Officer der eingesetzten Regierung, also das war nicht die natürliche Regierung Bengals, sondern es war von den Conquerern eingesetzt, ein Muselmann eben, Muselmane, und sah ihn: Was hast du denn gesehen? Und hat ihn festgegriffen: Was hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Er war aber so ekstatisch, dass er nicht sagen konnte, was er gesehen hatte. Lord Chaitanya lähmte seine Zunge, denn er hätte mit großen Strafmaßnahmen rechnen müssen, wenn er gesagt hätte, was, dass er Prema Bhakti und Krishna gesehen hätte. Aber er hat es gesehen. Er hat es, wie ihr sagen würdet, wie Gopati sagen würde, er hat es geblickt. Aber der war ein Kuh, also hat auch Kühe getötet und Kuhfleisch gegessen. Ein anderen Beweis, den Lord Chaitanya gab, dass er seine Mercy selbst diesen Menschen gibt, die also diejenigen, die dem Menschen ihre Liebe gibt, die Kuh tötet zur Belohnung, ne? Die töten, das ist schon eine schlimme Sache eigentlich, aus der vedischen Sicht jedenfalls. Das ist der Chandkazi. Wir sind in Mayapur gewesen und ich habe gehört, dass einige von euch den Plan gefasst haben, nach Sridhar Mayapur zu gehen. Da gibt es das Samadhi vom Chandkazi. Wir haben kurz aus dem vorbeifahrenden Wagen, wir hatten leider nicht so viel Zeit, das gesehen. Und da
ich will es sehr kurz machen, weil ich zum Punkt möchte. Lord Chaitanya Mahaprabhus Bewegung war ja verboten worden, als sie zu einer Straßenbewegung wurde. Sie war immer, es war geheim, aber in dem Augenblick, als die Chaitanya Bhaktas hinter den geschlossenen Türen hervorging und in der Öffentlichkeit chanteten, hat der Chankrazi eingegriffen mit seinen Soldaten und das gestoppt. Er hat sogar als abschreckendes Zeichen eine Medanga zerbrechen lassen. Wie wir gleich hören werden, wollte er nicht zu größeren Maßnahmen übergehen. Er hatte einen unglaublichen Respekt eigentlich vor den Chaitanya Bhaktas. Aber er war gezwungen worden, die Bewegung und das Ausbreiten zu unterbrechen. Und wisst ihr, wer ihn gezwungen hatte? Die Dharmanishtas. Das sind die Pandits von Navadvip, waren zu ihm gekommen und hatten gesagt, du bist das Juwel von Navadvip. Da ist dieser Gaurahari, der nennt sich jetzt Gaurahari, er war vorher bekannt als Nimai Pandit. Jetzt nennen ihn seine Anhänger Gaurahari. Der wagt es sich zu kleiden wie Krishna. Der hat einen gelben Dhoti und hat Fußglöckchen an den Füßen. Und er tanzt und ruft zu seinen Anhängern, Haribol, Haribol, die sollen singen. Das ist nicht in unserer vedischen Religion. Du bist der Regier in der vedischen Religion, heißt, man soll nicht so laut diese Mantren chanten. Der singt das und bringt das auf die Straße sogar. Du bist der Beschützer unseres Landes. Wenn du nicht eingreifst und diesen Frevler und seine Anhänger bestraft, dann wissen wir nicht, was zu tun ist. Dann bist du nicht der Beschützer von uns. Der Kazi machte dann, deswegen hat der Kazi die Medanga-Trommel zerbrochen, weil die Anhänger der Vedas ihn dazu angeleitet hatten. Das muss man mal verstehen. Später kam Chaitanya Mahaprabhu mit dem Kirtan zu, hat eine große Protestaktion ausgerufen. Ihr wisst, dann sind es sind mehrere hunderttausend Leute auf die Straße gegangen, haben laut gesungen und sich so der Anordnung des Kazis widersetzt, in der Öffentlichkeit zu chanten. Und diese Mahaprabhu ging dann mit den Devotees zum Hause von Chankrazi, der solche Angst hatte, dass er sich in den inneren Gemach versteckte. Es ist so, als wenn wir uns im Turm verstecken vom Schloss. Nicht? Gauranga Mahaprabhu ging dann zu ihm und sagte, warum versteckst du dich von mir? Du bist wie mein Onkel. Ja, sagte der Kazi, mein lieber Neffe, du kommst mit einem unglaublichen Aufwand und so viele Leute hierher, dass ich Angst vor dir haben muss. Und so setzten sich dann beide hin und diskutierten aus den Schriften. Und am Ende sagte der Chankrazi, ich bin überzeugt, ich wollte nicht gegen dich vorgehen. Lord Nrsimha, da war nämlich ein Löwe erschienen in der Nacht, als ich die Trommel zerbrochen hatte, ist mir auf die Brust gesprungen und hat mein Hemd geöffnet und hier siehst du, da habe ich das Hemd noch aufgemacht, da hat er mir an der Brust geklappt. Er hat gesagt, wenn du gegen Nimai Pandit und der bin ich selber, wenn du gegen meine Bewegung des Singens von heiligen Namen vorgehst, dann werde ich dich töten. Diesmal lasse ich dich noch davon gehen. Ich will deiner Bewegung gar nichts. Das sind diese Pandits, die mich aufgestachelt haben, die gesagt haben, ich muss da was unternehmen. Aber jetzt bin ich bekehrt, ich sehe, wer du bist und ich werde das jetzt durchsetzen mit dem Sankirtan. Und ich möchte dir eines sagen, Nimai Pandit, wenn du Angst hast oder wenn irgendjemand deiner Leute Angst haben sollte, dass das Folgen hätte, dann gebe ich euch mein persönliches Hauswappen. Und dann hat der Chandkazi ihn empfohlen, dieses Wappen, das geht so, kennt ihr bestimmt, dieses Zeichen zu nehmen. Es wurde auf den Stab genommen von den Sankirtan-Partys, sodass die überall, wo die Musulmanen waren und dann chanteten, dann sahen die Musulmanen, mein Gott, der hat das Wappen von Chandkazi, unserem Oberbefehlshaber. Nicht? Lord Chaitanyas Devotees haben dann darüber noch einen Tilak gemalt, um uns klarzumachen, das ist ein Gaudiya-Symbol. Aber Chaitanya Mahaprabhu, Prabodhananda Saraswati, spricht nicht von den Kuhtötern, sondern spricht von denen, die sündvoller noch sind als die Kuhtöter. Die kriegen nämlich, die können auch durch die Barmherzigkeit von Gauranga Mahaprabhu solch eine Transformation im Herzen erreichen, dass auch sie Tränenströme der Bhava, also Bhava, die Stufe der Bhava, reine Liebe zu Krishna, Ekstase erreichen, durch die Mercy Gaurangas. Wer mögen wohl die sein, die noch tiefer gefallen sind als die Kühe-Esser? Das müssen die Westler sein. Die Muslims haben einen unglaublich frommen Regelapparat. Das kann euch Bhagavadama, Prabhu und Syam Nam sagen. Da gibt es wirklich Prinzipien, wie du handeln sollst und wie du nicht. In eines der vier Hauptprinzipien des Islams in der Ausübung ist zum Beispiel, Armen Gutes zu erweisen. Ist es nicht so? Ich hörte das, sieht man in der Moschee in Sarajevo, dieses Prinzip ist da auf. Die haben Prinzipien. Wir Westler haben keine Prinzipien. Da gibt es keine Prinzipien. Wisst ihr, was jetzt der Riesenstreitfall ist? Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Land. Es ist jetzt offiziell anerkannt, dass Homosexuelle heiraten und damit als Paar die Privilegien eines Paares haben. Jetzt geht es darum, was ist mit den Kindern? Nämlich, die Kinder sollen auch irgendwie, dürfen die irgendwas, Kinder adoptieren und erziehen? Also ich will jetzt nichts gegen, also es ist mir sehr wichtig, nicht zu sagen, als wenn ich gegen eine bestimmte, also es ist mir sehr, sehr wichtig, ich bitte, weil ich könnte falsch rüberkommen hier an dieser Stelle. Es geht mir darum, dass der Westen sehr kreativ ist in der Ausübung von Lebensstilfragen. Nicht? Und aus vedischer Sicht nicht unbedingt Prinzipien ausübt, sondern da geht alles, was Spaß macht. Nicht? Oder was sich gut anfühlt. Da ist keine Konsultation mit den Gesetzen des Universums oder mit dem Dharma da. Nicht? Deswegen sagt Prabodhananda Saraswati, also es tut mir actually, hoffentlich habe ich jetzt nicht was gesagt, was schwierig ist. Also ich hätte vielleicht ein besseres Beispiel nehmen können. Ich sehe das zu, das kam mir jetzt irgendwie so raus. Also ich weiß, das ist alles gesellschaftlich nicht so einfach und so weiter. Aber ich möchte nur sagen, dass unglaublich viel möglich ist im Westen. Was man alles isst. Puh, wirklich, es gibt unglaublich kreative Überraschungen in der westlichen Küche. Nicht? Und so weiter. Was alles da ist, es gibt nicht das Verständnis von Dharma oder Prinzipien. Es gibt nur das Prinzipien, das Verständnis von Dharma, was ich jetzt so umschlage. Was ist meine Natur? Nicht? Aber nicht dem universalen Dharma. Das ist nicht so da. Aber selbst die können die Mercy kriegen. Selbst die können die große Mercy des Herrn bekommen. Und wenn Lord Chaitanya das sieht, dass sie tanzen und singen auf der Straße und überall den Namen Gauranga singen, ist Lord Chaitanya unglaublich glücklich. Wer kann das intensive Glück ermessen, sprach Prabodhananda Sarasvati, was vom goldenen Lord Gauranga erfahren wird, wenn er sieht, wie seine Devotees durch seine Barmherzigkeit das Herz transformiert haben. Jetzt ist hier aber ein sehr wichtiges Geheimnis, mit dem ich enden möchte, zu verstehen. Und ich möchte euch bitten, nochmal alle eure Konzentration, die nach einem so intensiven Tag vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, in Anspruch genommen worden ist, die noch einmal zusammenzubringen zu dem, was ihr jetzt hört. Es gibt ein Geheimnis. Ich möchte die Frage stellen, wann kriegt man diese Barmherzigkeit von Gauranga, die das Herz transformiert? Wann? Advaita Acharya ist ziemlich früh in der Verbreitung des Gauralilas zu Gauranga Mahaprabhu gegangen und hat ihn eine Bitte, hat ihn um etwas gebeten. Er sagte, bitte gebe deine Barmherzigkeit auch den zutiefst Gefallenen, denn wir leben im Kali Yuga, denen, die keine Regeln erkennen, wenn sie Dainyam oder Demut haben. Und bitte enthalte deine Barmherzigkeit, oder wie sagt man das, gebe deine Barmherzigkeit nicht denen, die stolz sind auf ihr Wissen, auf ihre Entwicklung und so weiter, die Gelehrte sind und sich für besser halten als alle anderen. Gebe deine Barmherzigkeit nur denjenigen, deren Herz von Demut erfüllt ist. Und hier liegt der Schlüssel, um die von Gauranga gegebene Bhakti zu bekommen, in dem Entwickeln von Dainyam. Dainyam ist das, sagt Sanatan Goswami, was selbst einen hochqualifizierten Menschen dazu bringt, sich als nicht qualifiziert anzusehen. Also diese, ich will mal in Deutsch ein anderes Wort für Stolz sagen, dieses Eingebildetsein, das hindert einen daran, Gaurangas volle Barmherzigkeit zu bekommen. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Der Weg nach unten heißt, zur Demut zu kommen, zur Bescheidenheit. Dann wird einem das Höchste, wird man qualifiziert, das Höchste zu bekommen. Aber selbst wenn einer sehr qualifiziert ist, Sarvabhauma Bhattacharya, kriegt man nur die Barmherzigkeit, wenn man demütig ist. Und deswegen wollte, das ist auch Prabhupads Besonderheit. Prabhupada hatte einen Gottbruder, der sehr gelehrt ist und der ein unglaublich tiefer Persönlichkeit ist. Ich habe ihn auch sehr verehrt und verehre ihn immer noch. Bhakti Pramod Puri Maharaj. Der war sozusagen die Shorthand. Wie sagt man das in Deutsch? Shorthand schreiben? Könnt ihr mir das nochmal sagen? Stenografie. Ist das Stenografie, wenn man so... Kurzschrift. Die Kurzschrift von Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Wenn Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sprach, hat Pranvallabha Brahmachari damals noch das in Kurzschrift aufgeschrieben und das wurde dann veröffentlicht im Harmonist. Er war sehr verbunden mit seinem Guru. Er kam aus einer edlen Brahman-Kaste heraus. Und er hat nie Prasadam von Westlern angenommen, was von Westlern gekocht wurde. Weil wird verstanden, wenn du bei jemandem isst, geht das Bewusstsein des Koches in die Nahrung herein und du nimmst das dann an. Nicht? Und nimmst es auf. Deswegen im Grihastha Ashram versuchen wir Sadhus einzuladen und sie zu beköstigen, weil sie uns helfen, wenn sie unsere Speise annehmen. sagen wir, dann werden wir sie zufrieden mit uns und segnen uns. Aber die Sadhus gehen nur zu eigentlich ein ganz striktes Sadhus in der, die Brahmanen aus der Brahmanen, noch heute in Indien kochen die immer ihr eigenes. Die lassen sich von den Grihastas die Ingredienzien geben und kochen dann selber und essen. Weil sie wollen nicht Löschpapier für die Tinte der Grihastas werden. Das ist ihre Idee. Diese strikten Dharmanishtas. Nicht? Das ist ihre Idee. Vaishnavas machen das nicht so. Aber das ist ein Riesenpunkt in Indien. Und Bhakti Pramod Puri Maharaj hat zu Westlern gepredigt, aber hat niemals das angenommen, was irgendwelche Westler ihm geopfert haben, also Krishna geopfert haben und dann ihm geopfert haben. So zum Ende seines Lebens, als er schon in künstlicher Atmung war, hörte er Bhakti Pramod Puri Maharaj, dass ein Devote gekommen war von ISKCON, der ihn interviewen wollte zu Srila Prabhupada. Was Prabhupada und er hat eigentlich zu dem Zeitpunkt niemanden mehr in Empfang genommen, weil er war wirklich kurz davor zu gehen. Hat er gesagt, ich will was sagen. Und ist der westliche Devote gekommen und hat das Interview, das Mikrofon aufgestellt. Was siehst du an der Besonderheit? Was ist in deinen Augen die Besonderheit von unserem Srila Prabhupada? Und er sagt, er hat Gorakhas Mercy den Westlern gegeben. Und er hat mir zu verstehen gegeben, dass ich frei werde von meinem Brahmanendünkel. Am Ende seines Lebens, Bhaktivedantas Leben, Bhaktivedanta Swamis Leben, seine Gottbrüder haben zu ihm gesagt, Swami Maharaj, hat Swami Maharaj mich eingeladen zu sich, als er auf seinem Todesbett war. Und er hat mich gefragt, ob ich ihm einen Gefallen tun könnte. Ich habe gedacht, ja, vielleicht soll ich was editieren an seinen Büchern oder irgendwas. Ich habe gesagt, ja. Da hat er nochmal gefragt, jeden Gefallen? Ja, natürlich. Am Todesbett kann man nicht den Wunsch eines Sterbenden von sich weisen. Da hat Bhaktivedanta Swami einen seiner westlichen Schüler gebeten, das Prasadam zu bringen, was Radhasyam Sundar im Krishna Balaram Tempel geopfert wurde. Und er hat mir Sabji mit Puri in die Hand gegeben. Es. Nicht wie Gauranga Mahaprabhu, erkennt ihr wieder diese Geste bei Sarvabhauma Bhattacharya. Nimm Abstand von deinem Stammesdünkel, deinem Kastenwesen und akzeptiere, dass Bhakti auch entwickelt werden kann. Api, ich muss es jetzt euch in Sanskrit sagen. Gograd api, selbst von denjenigen, die noch schlechter sind als die Küheesser. Akzeptiere endlich, dass Gorangas Mercy deren Herzen vertransformieren kann und verändern kann. Und sagte Bhakti Pramod Puri Maharaj, das war für mich das Größte in meinem Leben. Ich bin mit dem Prasadam, ich habe gesagt, ich esse das jetzt. Erstmal hat Prabhupada gesagt, es ist von mir. Und Prabhupada war immer so, also war sehr bestimmend. Also er hat gesagt, ich esse und ich esse mit den Devotis, den westlichen Devotis zusammen. Du bist jetzt, musst jetzt dich ausruhen und so. Und ist gegangen und hat mit Devotis zusammen Prasadam gegessen. Mahaprasadam, was Westler geopfert hat. Weil er verstanden hat, die sind durch die Mercy von Gauranga Mahaprabhu im Herzen transformiert. Toll, ne? Das ist der Vers 127. Soll ich ihn nochmal vorlesen, dass wir nochmal wissen? Da. Daminishtam dadatanupaman Vishnu Bhaktim garishtam Sambibranu dadataha Hrit tishtati vashmasaram Nicho gogradapi jagat aho Plavat yadashru purai Kova janat yaha gahanam Hema goranga rangam. Obgleich ein Mensch voller Vertrauen fromme Tätigkeiten ausführt und somit Dharmanishtha ist oder unvergleichlichen Dienst zu Lord Vishnu darbringt, mag sein Herz immer noch hart bleiben wie Eisen. Doch durch Gorangas Barmherzigkeit kann selbst ein Mensch, der noch sündiger ist als ein Kuhtöter, das gesamte Universum mit Tränenströmen aus reiner Liebe zu Krishna überfluten. Oh, ahaha, ohoho. Wenn das geschieht, wer ist dann in der Lage, das Glück zu ermessen, das der goldene Herr Goranga empfindet? Wenn der das sieht. Ich glaube, dass Goranga Mahaprabhu sehr, sehr mercyvoll ist zu seinen Devotees, auch zu euch, die ihr hier seid. Man sieht ja, die Gemeinschaft ums Dharma-Schloss wächst immer an. Vor einer Woche oder zwei Wochen sind Jivanath und Chitramalini und ihre beiden Kinder hierher gekommen. Jetzt schaut sich Nalini Gopi prüfend an, was die Qualifikationen des Dharma-Schlosses sind. Und spielt, überlegt sich auch. Und auch noch jemand anderes, eine sehr qualifizierte Person, Bhavini ist eingetroffen in Berlin und fährt mit dem Fahrrad und auf dem Zug, im Zuge hierher. Ganz kreative Verkehrssituation, die sie da hat. Und es kommen andere angezogen und ich finde es ja, ich bin unglaublich voller Freude zu sehen, wie Gadata, Kalakanta auch diese Treffen so ernst nehmen. Wir hatten ja abgesprochen, wir wollen versuchen, alle 14 Tage, wenn Ekadasi ist, über Goranga zu hören. Einfach Goranga hören. Und wir haben jetzt war gestern Ekadasi und ich war noch am Retreat geben in Teufen, nicht Teufel, Teufen, in St. Gallen Land und so. Und wir haben dann aber gesagt, nein, wir wollen versuchen, selbst wenn das verspätet ist, uns darauf aufzuhalten. Und ich finde es unglaublich nice, einfach nur über Goranga zu hören, so aus der Sicht der Acharyas, also in diesem Sinn hier Prabodhananda Saraswati. Ich finde dieses Werk unglaublich wichtig, weil es sind so Vignetten, kann man sagen, so Eindrücke vielleicht, die Prabodhananda Saraswati in der Ekstase der Gaura-Bhava gesehen hat. Nicht? Ich fand dies unglaublich schön, wie er sagt, die noch gefallener sind als und so weiter. Nicht? Der muss uns im Auge gehabt haben dabei. Die Acharyas können ja, guck mal, wir sind auf einer Bewusstseinsstufe, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Aber die sind ja auf einer anderen Bewusstseinsstufe, im Krishna-Bewusstsein. Im Bhagavatam heißt es, Krishna-Bewusstsein bedeutet, die Welt so zu sehen, wie sie Krishna sieht. Und für den, der guckt leicht in die Zukunft hinein, kann das sehen. Der ist bestimmt sehr zufrieden. Und Lord Chaitanya wird bestimmt sehr zufrieden sein, dass die Devotees ihre Mercy annehmen. Ich bin auch sehr froh, dass Gopati und Mohini Mohini Priya, ich hätte fast gesagt Mohini Murti, Mohini Priya hier sind, die jetzt hier in Berlin sind und sich Und gestern hat Gopati eine unglaubliche Vorlesung gegeben, wo er den Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen klar gemacht hat, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Es ist schon überall in der Welt bekannt, deine Vorlesung, diese Inhalte, auch die Beispiele, die du gebraucht hast mit dem Schuster und dem Brahmana. Alles. Und ich denke, dass wir in diesem Time Weaver und im Dharma-Schloss und im ganzen Preachen und so weiter unbedingt den Devotees in Berlin sie unterstützen sollen. Die sind jetzt dabei, ein Tempel für Lord Jagannath zu finden. Und ich habe gehört, dass Ananda Vardhan sehr, also da sogar eine wichtige Verantwortung auch annimmt. Ich finde diese Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig, denn Gauranga Mahaprabhu ist einfach, wir predigen so ein bisschen so Outreach und so, aber ich finde, wir müssen unbedingt dieses direkte so Kirtan auf den Straßen der Großstädte, wo der heilige Name kommt, wir müssen das unbedingt unterstützen. Das ist ganz wichtig, dass diese Aktivitäten des Krishna-Bewusstseins, die ein klassischer Tempel erfüllt. Nicht? Wir wollen ja das Krishna-Bewusstsein weit verbreiten, weil wir denken, also das ist für alle da. Nicht? Auch diejenigen, die nicht sofort den Kirtan so wertschätzen können. Aber wir sollten unbedingt dieses Kirtan-Programm, Ratha Yatra, die Dedis, Dedi-Verehrung von Lord Jagannath, dem Dedi von Lord Chaitanya, also völlig unterstützen, weil das ist eben, wir wollen Gauranga Mahaprabhu Freude machen, dass er wirklich voller Freude ist. Mhm. Und uns verstehen als Devotees. Und das ist ja, es ist ja so, ich will, denke nicht, dass ich mit diesem Kommentar etwas ein Verständnis predige, was noch nicht da ist. Wir haben ja immer, als dieser Tempel da ist, waren die Devotees ja immer da und haben auch beim Sonntagsfest manchmal gekocht und haben die großen Festtage haben da auch das erlebt und so weiter. Und ich finde es sehr nice, dass ihr kommt, denn die Chaitanya Bhakti, die Bewegung, ist manchmal unter sich aus irgendwelchen Gründen nicht so harmonisch. Nicht? Aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht hängt das zusammen mit dem Stolz. Oder mit anderen Gründen. Und ich finde es deswegen sehr schön, dass ihr auch kommt und dass man sich gegenseitig bereichert und als eine Sache empfindet mit unterschiedlichen Predigerstilen. Also gut. Fein, ich bin zu Ende. Wie findet ihr denn das Thema? Ist doch sehr nice, oder? Von dem Text, also ich bin total, ich finde es total nice. Ich habe heute mich vorbereitet und habe noch eine Lecture gehört und einige Punkte mir gedacht. Und plötzlich, also ich entdecke so viel in diesem kleinen Buch Sri Chaitanya Charitamrita. Also es ist so, es ist wirklich ein Nektarbuch, ist ein Buch, was in Ekstase geschrieben wurde. Gut. Dann würde ich sagen, habt ihr vielleicht eine kurze Frage? Jemand, ja, an der Wahl?
Wie wichtig ist der erste Schritt? Also so, du hast erzählt, wie Sarvabhauma Bhattacharya, der Dharma Nishtha war, dann diesen Schritt gemacht hat zum Bhakti. Zum Bhakti. Genauso wie in der Bhagavad Gita kann man es ja auch sehen, Krishna redet sehr viel über Dharma und am Schluss sagt er, Sarvadharma,
die nächste Stufe. Ja.
Der nächste Schritt. Jetzt für mich ist die Frage, wie wichtig ist der erste Schritt, Dharma zu entwickeln und Dharma zu entwickeln.
Ja, es gibt bei dem Einhalten von Dharma oder dem Einhalten des Swadharmas Unterschiede, je nachdem, wo man ist. Ne? Da wird gesagt,
das Dharma eines anderen auszuüben, wäre undharmisch. Es ist also sehr individualisiert, das Swadharma. Nun gibt es gibt auch so etwas wie ein Vaishnava-Dharma, was Vaishnavas tun sollen. Also wenn Krishna sagt, gib Dharma auf, meint er damit diese nicht Vaishnava-Dharma. Es gibt aber auch ein Vaishnava-Dharma. Und wisst ihr, was Bhaktivinoda Thakur als das Hauptdharma eines Vaishnavas herausstellt? Er hat das Buch Jaiva-Dharma geschrieben. Das ist mir auch jetzt erst bekannt geworden. Daya oder Mitgefühl. Das ist das Hauptdharma eines Vaishnavas. Das ist interessant, nicht? Also Mitgefühl mit den gefallenen Seelen. Dann bist du in deinem Dharma, wenn du was tust. Das Hauptdharma wird als Mitgefühl. Ich habe mich wirklich gewundert. Also gewundert ist nicht das Wort. Ich war wirklich total angenehm überrascht, würde ich mal sagen. Daya is the main Dharma of the Vaishnavas. Also es gibt da auch, es heißt jetzt nicht, gib alles Dharma auf. Es gibt da dharmische Prinzipien, die wir zum Beispiel also es gibt verschiedene Prinzipien, die wir da so haben, nach denen wir handeln. Und ich muss sagen, also du fragst mich, wie wichtig ist dieser erste Schritt? Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Denn Wohlbefinden ist nur möglich, das ist etwas, was sich sehr entwickelt, wenn man in vier Bereiche versorgt im Leben. Der spirituelle Bereich, das sind der physische Bereich, wozu auch das rechte Einkommen gehört, der emotionale Bereich, Austausch oder auch wir haben Gefühle, nicht? Und eben auch der soziale Bereich. Alle diese Bereiche müssen da sein. Und genauso wie bei einem gesunden Baum Wurzeln da sein müssen, der Stamm, wie der dasteht, womit ich den, und die Krone mit den Früchten, die er gibt. Schatten ist eine Frucht, aber auch Früchte. Ist sehr einfach, das weiß jeder, na klar, aber was nicht so bekannt ist, ist, dass das alles zusammen da sein muss, wie im Baum. Manchmal tun nämlich Leute sich nur in einem Bereich aufhalten, zum Beispiel dem physischen Bereich, Fitness, und die werden einfach, die verkümmert man innerlich, nicht? Ich war jetzt neulich in der Badeanstalt in der Sauna eigentlich in London mit Deepak, und da war so ein riesen Saunaparadies wie hier Saunakomplex, noch größer. Und da sah ich so einen, der da richtig so, der sah aus wie ein hochgezüchtigter Bulle, nicht? Der war, und du saßt einfach an der Kommune, war mit uns im gleichen Pool, ins Katsumi-Pool oder wie das heißt. Und du saßt einfach, mein Gott, also da fehlt da einfach was, nicht? Zu seinem Glück, nicht? Kann ich mich noch erinnern. Der hat die physische Dimension gepflegt. Der ist da wesentlich besser als manche Vaishnavas, die entsetzliche Rückenleiden haben, weil sie nicht die physische Dimension einhalten. Nicht? Also, aber der hat nicht die anderen, die Wurzeln vielleicht nicht, die emotionalen und auch nicht Compassion. Nicht? Also alles muss zusammen da sein. Ich gehe durch diese Bereiche hindurch, wie jemand, der durch ein Haus hindurchgeht, und mit vier Räumen und lüftet das mal aus und fegt ein bisschen Staub und so. Das muss intakt bleiben, diese vier. Dann ist man richtig. Und Dharma ist halt die Krone. Nicht? Das ist sehr wichtig. Ich kann das wirklich sehen, dass in der damaligen Zeit, wo ich gejoint bin, wurde das so interpretiert, dass Krishna-Bewusstsein ja auf der höchsten Stufe ist. Deswegen ist Wahrhaftigkeit nicht wichtig als ein Dharma. Und die Kamis haben alles von Krishna geklaut und wir können es jetzt von den Kamis zurücknehmen und zum rechtmäßigen Besitzer zu geben. Und Ich kann mich noch einmal erinnern, da war ich preachen in einem Studentenheim und konnte den, mit dem ich mich verabredet hatte, nicht antreffen. Das hat irgendwie nicht geklappt und wir hatten kein Mobiltelefon, das gab es damals noch nicht. Und so habe ich dann ihm eine Notiz geschrieben: Ich bin leider nicht da, aber du kannst mich anrufen. Und da habe ich in den nächsten Bestimmungsort, Festnetz gab es ja da schon, nicht angegeben. Und dann können wir uns erneut absprechen irgendwie. Und dann suchte ich hatte Papier da, aber ich hatte einen Stift da, so war es, aber kein Papier. Und da habe ich gesucht in eines der Schubladen. Das war irgendwie so ein, ich weiß es nicht, lebten mehrere in einem Zimmer und habe eine Schublade aufgemacht und da war 100 Mark drin und der Stift. Und wir waren so arm, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wir und 100 Mark, das war genau das, was also noch nötig war. So, ne? Ich habe also jetzt das. Wir sind über Wahrhaftigkeit. Wie geht's zurück zu Krishna? Ist alles gestohlen? Ach gut, habe dann es genommen und eingesteckt. Habe auch ein Papier geschrieben. Also du kannst mich anrufen. Das hat irgendein Studenten gehört. Und sind wir gefahren. 1 Kilometer von der Stadt. 2 Kilometer. 3 Kilometer. Irgendwann spürte ich das so heiß werden. Was ist denn los hier? Ich habe das immer in meinem Kurterhemd, also in der Brusttasche. So heiß. So heiß. Ich dachte, Tigerbalsam riecht da vielleicht auch, oder Vicvaporub. Aber nee, es wurde einfach nur heißer und heißer. Was ist denn da in der Tasche drin?
Ist doch nur Krishnas Eigentum drin mit den 100 Mark, ne?
Es wurde richtig unangenehm. Ich sagte jetzt, das müssen wir uns jetzt überlegen. Bitte stopp. Und dann habe ich so nachgedacht, wie das ein Devoti macht, der einfach betet, was mache ich verkehrt, was soll ich lernen, so, nicht? Frag die Überseele, wenn du Probleme hast. Und spürte ganz deutlich diesen Impuls: Geh jetzt zurück und leg ihm diese 100 Mark da rein. Das ist ein ganz armer Student. Und überhaupt stehlen, das ist nicht gut, das können die Devotis nicht machen. Ihr seid Brahmanen, ehrlich, wahrhaftig. Ne, kann man ja nachlesen in den Schriften, dass das eines der Qualitäten der Brahmanen ist, Wahrhaftigkeit, ne? nicht stehlen. Und dann habe ich das zurück und habe ich gedacht, hoffentlich ist da keiner in dem Zimmer, der sieht, dass ich jetzt einen 100-Mark-Schein da in die Schublade lege. Wie soll ich ihm das erklären? Schnell, lass das Zimmer leer. Und bin dann rein und war zum Glück keiner drin. Hab's rein, zack, bin fluchtartig von diesem Studentenwohnheim gegangen. Weil mir war das ehrlich gesagt nicht klar. Also wir waren ehrlich gesagt unter dem frühreifen Transzendentalismus haben wir gelitten, gemischt mit dem falschen Verständnis der Philosophie. Nicht? Also das ist ein gefährliches Gemix. Nicht? Frühschneller Transzendentalismus gemischt mit dem verkehrten Verständnis der Philosophie kann tödlich wirken, dieses Gemisch. Und habe es dann zurück. Also, ich habe mich wirklich wohlgefühlt. Ich habe wirklich gedacht, jetzt habe ich was Gutes gemacht. Also ich will nicht sagen, das ist der erste Schritt. Ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, Gerd Adler. Hoffentlich kann ich das beantworten, was du fragst.
Das denke ich schon, weil du hast sicherlich auch unsere Diskussion angesprochen und die Grundlage dieser Frage, die wir gerade mal auch gestellt hat, ist die Lektüre des Buches, das wir beide lesen, von Richard Rohr.
Falling
Upwards.
Ja.
Deutsche komische Titel, wo ja diese Hypothese aufgestellt wird, dass es einen ersten Schritt und einen zweiten Schritt im Leben gibt, sozusagen sozusagen eine erste Hälfte und eine zweite Hälfte. Denn was du beantwortet hast, ist, denke ich, wie du selbst eigentlich selbstverständlich.
Ja, ja, ja.
Während man Hingebungsfreundienst ausübt, Körper braucht, Geist,
ja, ja.
Beziehung und so weiter. Und diese Dynamik des Lebens, wie er sagt, du hast es ja schon beschrieben, also erst sein Gefäß, an sein Gefäß zu arbeiten und dann das Gefäß zu füllen. Also erst den Text zu schreiben und ihn dann zu interpretieren.
Ja.
Oder anders gesagt, erst überhaupt ein Selbst aufzubauen und dann etwas zu haben, was man Krishna opfern kann oder
ja.
aufgeben kann.
Ja.
Oder wie er, ich fand es so schön, wie er sagt, er hat so viele Menschen gesehen, die versucht haben, ein nicht existierendes Selbst sozusagen Gott zu opfern.
Ja.
Sie sind in einem jammervollen Leben geendet, weil das nicht wirklich funktioniert.
Ja.
Und aber ich, eben diese Frage, wie wichtig ist dieser erste Schritt, dass man ja, also die, einen Weg geht, um erstmal sein, irgendwo ja auch sein materielles Selbst, also seine Maske, aufzubauen, sozusagen eine reife Person zu werden, mit all seinen Facetten. Und unter welchen Umständen kann man diesen ersten Schritt sozusagen überspringen? Das haben wir alle versucht.
Ja, ja.
Bei einigen ist es geglückt, offensichtlich gar nicht. Und ja, dann 20 wie bei mir, wo man gesagt hat, ja.
20 warst du?
Ich war 20, als ich den Krishna wusste. Also damals, wo man ja denkt, das hat man jetzt schon hinter sich.
Ja.
Die meisten holen es ja irgendwie wieder ein. An der eigenen Selbstdarstellung in dieser Welt oder an der Architektur des eigenen Selbst zu arbeiten.
Schöner Punkt.
Nicht nur aus der Notwendigkeit, Geld zu verdienen oder sich wohl zu fühlen, sondern man sollte das Gefühl haben, ich habe das verpasst, sozusagen, mich selber in dieser Welt auch zur Darstellung zu bringen. Eine reife Person zu werden.
Ja, 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 ich hab da viel nachgedacht. Ich möchte zunächst einmal über das Konzept von zwei Lebenshälften sprechen, einer ersten Lebenshälfte und einer zweiten Lebenshälfte. Dieses Konzept taucht bei uns sehr wohl auf. Da wird gesagt, man studiert in der ersten zunächst einmal als Brahmachari, dann führt man das Haushälterleben. Meistens sollte man heiraten so um die 25 Jahre, wenn man 25 Jahre alt ist. Das ist, und dann kommen natürlich auch Kinder bald. Und wenn man dann 50 ist, so ist das der Lebensentwurf, nicht? Dann ist die erste Hälfte des Lebens gelebt und man geht dann in den Vanaprastha mit der Frau auf Pilgerorten und da geht es nur um Inhalte. Die Kinder sind, wenn man mit 25 geheiratet hat, dann sind die inzwischen auch 25 Jahre alt, sind Flücke und heiraten auch und so weiter. Das war der Lebensentwurf der vedischen Zeit. Das ist heute, glaube ich, nicht so. Das sind auch nur Anhaltswerte, aus denen wir sehen, das ist so ungefähr so das Leben. Nicht? Also ich glaube, dieses Konzept, was dort vorgestellt wird von zwei Lebenshälften, wo man unterschiedliche Aufgaben hat. Nicht? Die erste, indem man aufbaut, eine Familie aufbaut, ernährt, versorgt und weitergeht. Und dann die zweite, wo man pilgert eigentlich und sich ganz dem Spirituellen zuwendet. Das ist etwas, was schon auch in unserer Tradition zu finden ist. Zu deiner Frage jetzt, und ich sehe jetzt auch einander, Vardanas, du hast, deine Frage ist so, ihr seid im Tandem da. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stellt eine interessante Frage. Er stellt nämlich die Frage, welcher Sannyasi hat mehr Chancen, oder im spirituellen Leben weit zu kommen? Der zunächst einmal Haushälter war und dann diesem vedischen
Weg folgend dann renounced hat danach, oder derjenige, der nie Haushälter wurde und gleich als Brahmachari Sannyas genommen hat. Diese Frage hat er gestellt. Und er hat sie geantwortet und gesagt, der erst Haushälter geworden ist und durch diese Erfahrung hindurchgegangen ist, er ist wohl besser geeignet. Deswegen war ja Sarvabhauma Bhattacharya so besorgt wegen Gauranga Mahaprabhu. Er hat ja gesagt, du wirkst so gut. Er hatte ja gesehen, wie Mahaprabhu den Jagannath Darshan hatte und so ekstatisch wurde, dass er die höchsten Zeichen der Bhavaza entfaltete und sich und überwältigt von Love of Godhead auf den Boden fiel. Und ihr wisst, die Wächter, die für Ordnung im Tempel zu sorgen hatten, dachten, das ist so ein religiöser Schwärmer, der nicht ganz bei dicht ist und der einfach so, und die wollten ihn ja hoch, die wollten ihn prügeln und rausjagen, weil der den Darshan-Verkehr störte, nicht? Und Sarvabhauma kam und sagte, halt, das müssen wir jetzt untersuchen. Und hat, weil er fühlte sich schon angezogen zu Gauranga und hat ihn getestet, hat die Tests gemacht und hat gemerkt, dass der ist in den höchsten Stufen der Ekstase. Das ist nicht wie diese, in Indien sieht man das oft, du machst Kirtans und plötzlich kommt da einer und wirft sich dazwischen und rollt sich am Boden und gibt vor, in Ekstase zu sein, und ist es doch nicht, nicht? Und hat ihn nach Hause genommen auf einer Bahre und hat ihn gesehen und hat ihn beobachtet und war doch sehr angetan von ihm. Er war nicht einverstanden mit Gopinath Acharyas Erklärung, dass das Gott selber ist, aber er war schon angezogen. Er hat Gauranga Mahaprabhu, das hat er schon gemerkt. Und dann hat er gedacht, der ist so jung. Und jetzt hat er in jungen Jahren schon Sannyas angenommen, ist 24 Jahre alt, der ist so schön, der sieht so äußerlich so anziehend aus, was soll nur aus ihm werden? Ich muss ihn beschützen, ich muss ihm jetzt eine anständige Vedanta und Sache geben. Warum Vedanta? Weil das Hören von Wissen bringt immer, oder Jnana bringt immer Vairagya mit sich, das Entfärben der Welt von Illusion, nicht? Und das heißt Loslösung. Ich muss ihn jetzt einfach ordentlich unterrichten. Und deswegen hat er ihm diesen Spezialunterricht, Einzelunterricht erteilen wollen, nicht? Für wie viele Tage? Sieben Tage, also Sarvabhauma Bhattacharya, das war Special Coaching, wenn man so will. Also das war auch in seinem Verständnis da. Das war das Verständnis, nicht, dass man da durchgeht. So, ich denke, also Prabhupada in seinem Wirken hat er relativ früh, da gibt es eine Lecture, wo er sagt, all you American boys and girls should get married. Hat er gesagt. Nicht? Weil das ist eine Erfahrung, die gut, die für den normalen Wesen wichtig und richtig ist. Und da lernt man zum Beispiel Selbstlosigkeit. Ich habe das bei Ramananda gesehen, wie einen die Kinder manchmal wirklich, die wissen, wo sie drücken müssen. Die wissen die Knöpfe, nicht? Und dann muss man trotzdem sie lieben und für sie da sein, nicht? Das ist die eine Sache, das ist da. Und dann gibt es natürlich individuelle Entwicklungsschritte, individuelles Calling, wo Devotees doch auch einen anderen Weg gehen, also nicht durch diese Ashrams hindurchgehen, nicht durch diese Erfahrungen hindurchgehen, aber das ist eher die Ausnahme. Nicht? Das ist eher gesellschaftlich gesehen die Ausnahme. Es ist interessant, kennt ihr Anselm von Grün? Du bestimmt nicht. Ein Benediktiner-Vater, der viele Bücher schreibt, unendlich viele. Der hat bestimmt schon 40, 50, 60 geschrieben, wo er religiöse Themen so der Öffentlichkeit vorstellt. Der hat gesagt, als er 60 Jahre alt war, gibt es ein Interview von ihm, was ich eingesehen habe, wo er sagte, wenn ich heute mein Leben reflektiere, denke ich auch, dass es gut gewesen wäre, nochmal durch diesen Ashram durchzugehen. Der ist auch Brahmachari und also der ist ja, die leben ja im Zölibat, diese Mönche. Der hat das auch gesehen. Das hat einen Sinn und ich würde wirklich sagen, diejenigen, die den anderen Weg wählen, Brahmachari und so weiter, sie müssen sich darüber bewusst sein, dass auch sie an der Transformation des Herzens arbeiten müssen. Denn es kann sein, dass die Transformation des Herzens zur Selbstlosigkeit und zum Dienertum, nicht? Prabhupada sagt, die Transformation, da gibt es einen Diener, dass die da wirklich dran arbeiten, nicht? Richtige Diener werden. Oder also in anderen Worten, die müssen ihr Herz beobachten und sehen, ob da etwas passiert. Aber das müssen auch die Grihastas. Du kannst auch den Punkt verpassen im Grihastha-Ashram. Ganz nicht? Also, wie ich damit umgehe, wie ich als Person damit umgehe, denn ihr kennt meinen Entwicklungsweg. Ich denke, dass ich, sagen wir mal, ich bin torkelnd in das Krishna-Bewusstsein gegangen. Ich war 15 Jahre, da fing das an und mit 16 bin ich gejoint. Nicht? Und ich war damals jung, unerfahren und wütend auf die auf das Establishment, das war damals in, nicht? Also wie pubertierende Menschen das sind, nicht? Also es ist auch ein gefährliches Gemisch, es ist nicht unbedingt ein Zeichen von Reife. Wenn ich jetzt auf meinen Weg schaue, so denke ich trotzdem, dass Krishna mich beschützt hat und mich Krishna da reingegeben hat und Krishna sehr, sehr barmherzig ist, aber ich weiß, zwei Dinge. Ich muss sehr reif die Transformation meines Herzens betreiben. Darum geht es in dem ganzen vedischen Abenteuer. Ich muss ein demütiger Diener aller Lebewesen werden und mich vor Stolz hüten. Und ich weiß auch eines, ich spüre jetzt auf meine alten Tage, dass in diesen beiden Lebenshälften eine Weisheit drin ist. Und ich denke auch, dass ich mehr und mehr ich möchte unbedingt diesen vedischen Weg, das denke ich einfach, das ist meine Verantwortung Prabhupada gegenüber, irgendwas, was die Devotees oder die spirituelles Leben praktizieren, unterstützt, dass die durchkommen, einen unterstützenden Lebensstil machen. Und dann möchte ich halt mehr mich dem Heiligen Namen und dem Krishna Katha zuwenden. Nicht in der zweiten Lebenshälfte. Ich möchte mehr. Und selbst mein weltlicher Vater hat gesagt, Jung, du musst jetzt zur Kontemplation kommen. Das wissen Eltern das, wenn die sich eintunen. Nicht? Du musst zur Kontemplation kommen und diesen, sagen wir, den Inhalt reintun. Nicht? Denn ich denke auch, dass ich etwas, jedenfalls eine Marke aufgebaut hat. Die Marke heißt Satchinanda Swami und sein Team inzwischen. Nicht? Also das steht für Retreats und Kirtans und Ideen und was weiß ich. Ich will das jetzt nicht so alles nennen, woran ich gearbeitet habe, aber ich möchte jetzt mehr in die Tiefe meines Krishna-Bewusstseins gehen und das anfühlen, dass das Herz voller und voller wird. Das denke ich, da ist eine Weisheit drin. Aber ich glaube, die Erfahrung unserer Bewegung zeigt, also in erster Linie zeigt es eine tiefe Achtsamkeit und richtig beachten, was ist, das Verstehen, was ist und darauf reagieren, was ist und es nicht einfach, ich weiß nicht, frühreifer Transzendentalismus nenne ich das, einfach nicht wegtun. Danke, Gadadha und Ananda Chit Vardhana. Das ist so, was ich antworten würde zu diesem Themenbereich. Es war mir nicht so klar. Und danke, dass du dann auch noch diese Frage noch ein bisschen, das Umfeld dieser Frage aufgezeigt hast. Weil ich glaube, es ist eine sehr wichtige Frage. ich bin jetzt sehr bemüht, den Baum des Lebens zu Ende zu schreiben, das ist jetzt angesagt. Also, was einfach eine ganz einfache Formel ist, die dann wirkt, wenn man all diese vier Bereiche macht. Das ist magisch, wenn man das macht. Und ich möchte ein bisschen dran arbeiten, was man da empfehlen kann. Das sind Dinge, die ich selber gemerkt habe und die ich irgendwie ansiedle im Prabhupads Lehren und dann im erweiterten Sinne im vedischen Ayurveda. Aber Dinge, die praktisch sind. Nicht? Also nicht Dinge, die... Ich hörte, dass du jetzt auch jemanden hast, der dich coacht, um wirklich in den verschiedenen Bereichen auch deine Arbeit zu tun. Das ist magisch. Man muss in diesen Bereichen arbeiten. Das ist ganz wichtig. Spirituell vor allen Dingen. Das sind die Wurzeln, aus denen alles hervorgeht, von dem alles getragen wird. Und je stärker die sind, desto stärker wird man da sein im Leben. Dann physisch, emotional und gesellschaftlich, also im Austausch mit anderen, da jeden Tag wirksam sein. Gut, dann würde ich sagen, dass wir hier beenden. Wir wollen nicht in diesen Treffen ins Unendliche gehen, sodass niemand Angst haben muss vor diesen Treffen, dass man dann am nächsten Morgen nicht fit ist. Alles Gute. Srila Prabhupada ki jai. Shishi Gonitai ki jai. Gaur Premanandi.